Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zum Ernährungsratgeber bei Radio Horeb mit dem Ernährungswissenschaftler Peter Faulstich. Ich bin Sabine Böhler. Der Mensch, ja, das ist ein Genießer, liebe Zuhörer, der sich erfreuen kann an wohlriechenden Düften, einem schönen Anblick oder auch wirklich gutem Essen. Nicht umsonst lautet ein viel zitierter Satz: Liebe geht eben durch den Magen. Ja, und darum geht es auch heute ein Stück weit, liebe Hörerinnen und Hörer. In der nächsten Stunde dreht sich alles um die Gaumenfreuden durch die Beigabe von Kräuter und Gewürzen, die unsere Speisen schön würzen, aber auch bekömmlich machen. Bereits in der Antike wurden Kräuter verwendet, um Speisen zu würzen und auch haltbar zu machen. Wir nehmen Sie heute, liebe Zuhörer, ein Stück mit in die Vergangenheit, um deutlich zu machen, warum Kräuter und Gewürze auch heute noch eine Symbiose von Geschmack und Medizin sind. Und dabei geht es uns auch um die Wirkung, vor allen Dingen die Wirkung von Kräutern und Gewürzen auf unseren Organismus, auf unser gesamtes Wohlbefinden. Nicht umsonst sprechen wir ja auch von dem ein oder anderen Kraut, das wir in der Küche verwenden, auch von einem Heilkraut. Mein Gast ist heute zum wiederholten Mal im Ernährungsratgeber der Ernährungswissenschaftler Peter Faulstich. Er hat sich bzw. er beschäftigt sich intensiv mit den Zusammenhängen von Ernährungs- und Lebensweisen, wozu auch die Bewegung gehört, ja, über die Zusammenhänge auf unseren menschlichen Organismus. Aus seiner Feder ist das Buch entstanden, Mein Weg zum Wohlfühlgewicht. Das ist ein ganzheitlicher Ratgeber mit sehr vielen interessanten Hintergrundinformationen und auch ganz praktischen Anregungen und Rezepten. Seit 10 Jahren ist Peter Faulstich ernährungswissenschaftlicher Leiter in der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau, wo er uns auch heute am Telefon zugeschaltet ist. Ich begrüße ihn. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott.
Herr Faulstich, könnten Sie meinen Satz vervollständigen? Ich möchte mich nämlich mit Ihnen jetzt noch einen Moment über die Malteserklinik unterhalten. Die Malteserklinik von Wegbecker ist eine
Fachklinik für Naturheilverfahren.
Und es kommen Patienten zu Ihnen aus allen Teilen Deutschlands. Ja, warum kommen sie zu Ihnen?
Ja, nicht nur aus Deutschland, die kommen aus ganz Europa und sogar aus Afrika haben wir momentan noch wieder Patienten, aus Amerika. Die kommen mit allen Problemen, die es auch in der Gesellschaft gibt. Also wir haben einen Schwerpunkt sicherlich auch im Bereich der Gewichtsregulation, weil das einfach sehr häufig vorhanden ist, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Rheuma, Gicht, aber auch Migräne spielt eine sehr wichtige Rolle. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also eigentlich die gesamte Palette an Erkrankungen.
Und die Leistungen, die ich bekomme bei Ihnen in der Malteserklinik, sind Sie eine reine Privatpraxis, wo ich alles selber bezahlen muss?
Wir haben zwar einen sehr hohen Anteil an Privatzahlern, aber es gibt auch die Möglichkeit, über ambulante Badekuren hier zu uns zu kommen. Das muss man dann in Absprache mit dem Hausarzt sich von der Kasse genehmigen lassen. Und da gibt es auch Kurmaßnahmen, die finanziert werden.
Und so vom Spirituellen her, immerhin, es ist eine Klinik vom Malteser Orden, kann man sagen, sozusagen. Sie haben auch einen christlichen Hintergrund im Haus.
Ja, natürlich. Wir haben ja auch einen Seelsorger im Haus, der auch regelmäßig Messen macht. Und wir haben auch eine Kapelle im Haus. Wir machen jeden Tag auch ein Gebet zur Gesundung. Und diese Dinge werden auch sehr gut angenommen, selbst von Leuten, die vielleicht nicht auch so aus einem religiösen Hintergrund herauskommen, aber doch auch sich diese Gespräche anhören, auch mit unserem Pfarrer sprechen und gerade in schwierigen gesundheitlichen Zeiten eben auch das Gebet teilweise suchen. Aber es kommen auch sehr viele ganz gezielt deshalb zu uns, weil wir ein christliches Haus sind.
Sie sind ernährungswissenschaftlicher Leiter in der Malteserklinik von Wegbecker und dazu gehört unter anderem auch die Beratung, Ernährungsberatung und auch eine Lehrküche, oder?
Ja, die Lehrküche spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle hier bei uns im Haus. Die Ernährungstherapie ist insgesamt sehr wichtig bei uns. Wir sehen auch, dass immer mehr Erkrankungen eine Ursache im Ernährungsbereich haben. Und da vertreten wir natürlich die Ansicht, dass es wichtig ist, dass man nicht nur auf einer theoretischen Ebene das vermittelt, wie eine gesunde Ernährung oder eine bedarfsgerechte Ernährung in den einzelnen Fällen aussehen sollte, sondern dass wir das eben auch ganz praktisch zeigen. Mhm. Zum Beispiel sieht man ja bei vielen Leuten, dass sie eine sehr einseitige, gerade viele Berufstätige, eine relativ einseitige Ernährung haben, sehr viele Brotmahlzeiten. Und da habe ich gerade auch gestern eine Lehrküche gemacht und da sieht man ja immer, dass Wurst, Käse, Marmelade und diese Dinge sehr dominant sind. Und da bringt es ja nichts zu sagen, essen Sie jetzt von all diesen Dingen weniger. Das ist Verzicht und davon wollen wir ja weg. Sondern wir bieten dann mal Lehrküchen an und zeigen hochwertige Fruchtaufstriche, die man sehr schön aus mindestens 90% Fruchtanteil machen kann, aber eben auch vegetarische Brotaufstriche. Und wenn dann die Leute mal eine Auberginencreme oder einen Tomatenaufstrich, was ich gestern mit denen gemacht habe, oder auch aus Hülsenfrüchten kann man wunderbare Brotaufstriche machen oder Kartoffel-Gemüse-Kombinationen. Und wenn sie solche Dinge kennenlernen und genießen, dann ist es ja kein Verzicht, sondern eine Bereicherung. Mhm. Und das ist unser Anliegen.
Und angereichert werden diese herzhaften Brotaufstriche mit Kräutern und Gewürzen. Genau, ja. Wir sagen, es ist eine Symbiose von Geschmack und Medizin. Als wir den Titel gemacht haben, habe ich mich gefragt, Herr Faulstich, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Kräuter und Gewürzen?
Ja, Kräuter, die bestehen natürlich vorwiegend aus den frischen Teilen einer Pflanze und Gewürze mehr aus den getrockneten Komponenten, wie zum Beispiel bei Pfeffer oder Muskat oder Vanille. Da spielen ja diese getrockneten Dinge die zentrale Rolle, weil erst durch den Trocknungsprozess auch viele Geschmacksstoffe entstehen, die dann den Speisen auch das nötige Aroma verpassen.
Und seit wann weiß man denn eigentlich so von der Verwendung von Kräutern beziehungsweise von Gewürzen?
Also bekannt ist das schon circa 10.000 Jahre vor Christus. Also sind auch schon in alten, auf Papyrusrollen stand schon drauf, dass 7.000 Jahre vor Christus auch Chilisorten zum Beispiel in Mexiko verwandt wurden. Aber es ist auch bekannt, dass zum Beispiel im alten Ägypten beim Bau der Pyramiden die Arbeiter, die ja unglaubliche Leistung vollbringen mussten, zur körperlichen Kräftigung in Unmengen Knoblauch bekamen, weil man offenbar damals schon wusste, dass Knoblauch einen hervorragenden Infektionsschutz bietet, aber eben auch kräftigt und die Leute diese enormen Kräfte dann noch aufbringen konnte. Selbst in Kriegszügen der Römer wurden solche Dinge eingesetzt. Auch im Mitteleuropa gibt es Ausgrabungen schon von über 4000 Jahren vor Christus, wo man Kümmel gefunden hat. Also es wurden schon offenbar seit sehr, sehr langer Zeit Gewürze benutzt. Nicht nur, um die Speisen geschmacklich ansprechender zu machen, sondern damals hatte man ja noch nicht die Konservierungsverfahren wie heute. Und das ist auch mittlerweile durch die neue Forschung sehr gut bekannt, dass viele Kräuter und Gewürze eben eine sehr stark konservierende Wirkung haben. Mhm. Oder auch Arzneiwirkungen. Mhm. Und früher hatte man ja auch noch keine pharmazeutischen Mittel, also man nutzt offenbar auch die Heilwirkungen der Pflanzen.
Mhm. Dann kann man also auch davon ausgehen, dass eine starke geschichtliche Rolle, also Kräuter und Gewürze auch in der Ernährung, in der Entwicklung unserer Ernährung, da die Geschichte ein Stück weit mit reinspielt.
Auf jeden Fall, also gerade sehr entscheidend waren dann auch diese Entwicklungen um Christus herum, also auch die altgriechischen Ärzte wie Hippokrates, auf denen ja heute noch die Ärzte ihren Eid schwören. Er hat ja auch schon gesagt, lasst eure Nahrungsmittel Heilmittel und eure Heilmittel Nahrungsmittel sein. Und diese Ärzte haben schon sehr ausführlich eben die Heilwirkungen dieser Gewürze und Kräuter beschrieben. Und spätestens seit dieser Zeit wurden sie auch ganz gezielt in der Behandlung von Patienten eingesetzt. Und später hat sich natürlich dann auch aus diesem Wissen heraus diese griechischen Ärzte eben die moderne Klosterheilkunde entwickelt, die dann auch in der Neuzeit seit dem 17. und 18. Jahrhundert dann die moderne Pharmazie eingeleitet haben. Mhm. Aber gerade die klösterliche Versorgung spielt, oder viele Mönche haben sich ja ihr ganzes Leben mit den Wirkstoffen oder mit den Wirkungen ganz weniger Pflanzen auseinandergesetzt. Das ist eigentlich ein unglaubliches Erfahrungswissen. Mhm. Und da konnte man den Leuten eben mit vielen Arzneien oder ja sehr gut helfen.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal zur Geschichte zurückgehen, also auch so ins Mittelalter oder auch noch in die Zeit davor schauen.
Ja.
Weil es, man spricht ja auch immer von Handelswegen, die auch Gewürze vorgenommen haben und auch von der Wichtigkeit auch Gewürze kommen, sind ja auch schon vor etlichen Jahrtausenden aus China, Indien und Ägypten gekommen oder auch aus Persien.
Ganz genau, ja. Ja, diese Länder hatten natürlich eine Vormachtstellung, also vor allen Dingen die Araber, die hatten eine absolute Vormachtstellung im gesamten Gewürzhandel und den haben sie auch bis ins Mittelalter etwa hinein verteidigt. Aber man weiß natürlich auch schon, dass die Römer waren ja als Feinschmecker bekannt und auch die Römer handelten schon mit diesen Gewürzen. Und holten die sich auch aus Asien, beziehungsweise aus Persien.
Mhm.
Und dann später in der Neuzeit, also bis ins Mittelalter hinein etwa, muss man sagen, hat die Venezianer dann die absolute Vormachtstellung im europäischen Gewürzhandel.
Mhm.
Aber auch viele deutsche Kaufleute haben sich mit Gewürzen da wirklich, muss man sagen, eine goldene Nase verdient. Das waren zum Beispiel Kaufleute, die bekannt waren für ihren unglaublichen Reichtum. Das waren vor allen Dingen Kaufleute wie Fucker, Wälzer und Tucher. Und die haben dann auch den Namen aus der Bevölkerung bekommen, wurden als Pfeffersäcke betitelt. Weil Pfeffer war ja damals unglaublich teuer. Schon während der Zeit der Römer hat sich Pfeffer als eigene Währung sogar entwickelt. Und viele Kräuter und Gewürze wurden damals sogar in Gold aufgewogen. Also die hatten einen unglaublichen Reichtum.
Mhm.
Für einen Pfund Pfefferkörner gab es einen Sklaven etwa oder ein Pfund Safran war so viel wert wie ein Pferd. Und das hat sich ja teilweise bis in die heutige Zeit sogar gehalten bei Safran. Für ein Kilo Safran zahlen sie heute etwa auf dem Weltmarkt einen Preis von 1600 Euro. Das sind also enorme Summen. Aber weil gerade diese Gewürze auch in Europa so begehrt waren, hat sich dann gerade diese aufstrebenden Seefahrernationen haben dann natürlich versucht, auch in diesen Ländern, in diesen Gewürzinseln, in Persien, in Asien, vor allen Dingen in den Molukken auch Kolonien zu bilden und haben da teilweise auch auf grausame Weise eben diese Länder und diese Kolonien ausgebeutet. Und die andere Seite ist, dass dadurch natürlich die Venezianer ihre Vormachtstellung verloren haben in Europa und die Preise nicht mehr so beliebig bestimmen konnten. Also sie waren dann auch für eine größere Breite von Menschen verfügbar, diese Gewürze. Aber eben, man muss immer dabei sehen, dass da auch viel Leid durch entstanden ist.
Mhm.
Aber da sieht man dran, wie begehrt das war. Diese Seefahrernationen wie England, Holland, Spanien, Portugal, die haben ja nicht mal vor Kriegen gegeneinander zurückgeschreckt, um eben eine Vormachtstellung im Gewürzhandel zu haben.
Könnte man vielleicht sagen, damals waren Kräuter und Gewürze zur Haltbarmachung auch von Speisen, zur Konservierung für Speisen, das, was heute einfach der Kühlschrank ist und der Gefrierschrank, womit wir uns auch gar nicht vorstellen können zu leben und wofür wir auch eine Menge Geld ausgeben.
Ja, auf jeden Fall. Also damals hatte man eben noch nicht diese Konservierungsmöglichkeiten und gerade Lebensmittel wie Fleisch und auch Fisch und waren sehr schnell verderblich. Und da konnte man eben über diese Wirkstoffe, sind ja auch viele antibakterielle und antivirale, auch antimykotische, also gegen Pilze gerichtete Wirkstoffe sind in diesen Kräutern und Gewürzen. Und damit konnte man die Haltbarkeit dieser Lebensmittel deutlich verlängern und damit auch, sage ich mal, die Ernährung sicherstellen.
Mhm.
Es gab ja auch früher es gab Ernteperioden, es gab aber auch Hungerzeiten und da hat man natürlich auch schon damals versucht, eben durch diese konservierenden Maßnahmen eben die Zeiten des Hungers zu reduzieren.
Mhm. Gehen wir jetzt mal in die Neuzeit. Was sind denn jetzt heute die wichtigsten Wirkungen von Kräutern und Gewürzen auf unseren Organismus?
Ja, ich denke, diese angesprochenen antibakteriellen Wirkungen oder auch die antiviralen, die sind natürlich ganz, ganz wichtig, weil sie eben auch zu einer gesunden Darmflora beitragen, beziehungsweise Infektionen auch bekämpfen. Das macht man sich heute auch medikamentös zunutze. Sie stärken aber auch das Abwehrsystem und reduzieren auch Gärungs- und Fäulnisprozesse im Darm. Und da haben ja sehr, sehr viele Menschen auch Probleme. Etwa 12 bis 15 Millionen Menschen haben leiden am Reizdarmsyndrom, was häufig auch mit starken Blähungen einhergeht. Und da kann man sich diese blähungshemmende Wirkung von vielen Kräutern und Gewürzen, gerade auch den mediterranen, sehr gut zunutze machen. Sie fördern aber auch den Appetit, verbessern auch die Sekretion der Verdauungssäfte. Sie regen also insbesondere die Produktion von Magensaft und Gallensäften an und das führt auch insgesamt zu einer besseren Fettverdauung. Und viele Gerichte sind ja auch relativ herzhaft und schwer verdaulich. Und da kann man eben diese durch Zugabe dieser Gewürze auch eine verbesserte Verdaulichkeit erreichen. Zum Beispiel bei Majoran ist das bekannt, der wird gerne zur Wurst dazu gegeben und fördert dann eben auch damit die Fettverdauung. Aber auch stoffwechselanregende Wirkungen sind bekannt. Das kann man sich auch in der Gewichtsregulation zunutze machen. Wir wissen auch aus der modernen Forschung, dass viele Kräuter über antiarteriosklerotische Eigenschaften führen, durch ihre blutdruckregulierende Wirkung. Der Blutfettspiegel sinkt. Das haben ja sehr viele Menschen auch mit einem hohen Blutfettwerten Probleme, insbesondere Cholesterin. Aber einzelne, wie zum Beispiel Zimt sogar, zeigt auch die neue Forschung, dass da der Blutzucker günstig beeinflusst wird. Auch antithrombotische Eigenschaften sind von verschiedenen Kräutern und Gewürzen bekannt. Also das wäre mal so ein kleiner Ausschnitt, auch harntreibende Wirkungen. Also es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Wirkungen. Mhm. Und was sicherlich auch ein ganz wichtiger Vorteil ist, gerade in der heutigen Zeit, dass durch diese geschmacksgebenden Komponenten man auch den Salzkonsum reduzieren kann. Weil wir heute insgesamt sicherlich zu viel Salz aufnehmen.
Wenn wir heute im Ernährungsratgeber über Kräuter und Gewürze sprechen, als eine Symbiose von Geschmack und Medizin, möchte ich mich auch, Herr Vollstich, mit Ihnen darüber unterhalten, dass, wie Sie schon sagten, unsere Geschmacksnerven heute sehr sensibilisiert sind und man doch eher den Eindruck hat, heutzutage ist alles etwas überwürzt. Wenn eine Kartoffel ungewürzt auf den Tisch kommt, kommt sie uns manchmal fad vor. Oder wenn ein anderes Gemüse auf den Tisch kommt, wir möchten, haben den Impuls, den Geschmack zu verstärken, meistens durch Salz oder vielleicht durch Kräutersalz. Lassen Sie uns da jetzt nochmal drüber sprechen, was wir meinen, wenn wir sagen, Kräuter und Gewürze sind eine Symbiose von Geschmack und Medizin und sind sozusagen auch wichtig für unseren Organismus. Was meinen wir damit und was meinen wir damit nicht?
Ja, also ich denke, diese Wirkungen, die ich angesprochen habe, sind sehr entscheidend. Also diese antibakteriellen, aber auch Schutzfunktionen, dass sie viele Kräuter haben antioxidative Eigenschaften, das heißt, sie schützen ganz gezielt unsere Zellen und können auch das Krebsrisiko dadurch reduzieren. Diese verdauungsfördernden, blähungshemmenden Wirkungen sind entscheidend, krampflösende, stoffwechselanregende, appetitanregende, entwässernde und so weiter. Mhm. Natürlich haben wir heute die Tendenz, den Speisen möglichst intensiven Geschmack zu vermitteln. Das liegt aber auch daran, dass wir heute einen immer höheren Anteil an sehr stark bio- und verarbeiteten Lebensmitteln in unsere Ernährung einbeziehen. Und durch diese starken Verarbeitungsprozesse, nehmen Sie zum Beispiel Kartoffelerzeugnisse oder Tütensuppen und solche Dinge, da ist ja an sich nicht viel drin, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Und durch die Geschmackslosigkeit dieser Produkte versucht man eben den Geschmack aufzupäppeln mit ganz gezielt mit vielen Geschmacksverstärkern. Also es werden unglaublich viele Glutamate mittlerweile zugegeben, aber auch Aromastoffe ganz gezielt, die häufig chemisch hergestellt werden, aber auch Süßstoffe. Und diese Entwicklung hat natürlich dazu geführt, durch diese Konzentrate, dass wir immer geschmacksunempfindlicher werden. Mhm. Also die Geschmacksnerven bilden sich regelrecht zurück und wir brauchen im Grunde immer mehr Geschmacksreize, um überhaupt noch auf den Geschmack zu kommen. Und das ist natürlich ein Teufelskreis. Mhm. Und es wäre sicherlich sehr sinnvoll, Was wir auch erleben, gerade hier bei uns in der Klinik, neben der Ernährungstherapie kommen auch viele hier zu uns zum Heilfasten. Und durch das Heilfasten hat man eben den Begleiteffekt, dass die Geschmacksnerven wieder empfindlicher werden und man den Eigengeschmack von Lebensmitteln wieder sehr viel intensiver wahrnimmt. Also nach 2 Wochen Fasten oder 10 Tagen sind die Leute auch wieder begeistert von einer Pellkartoffel und vielleicht ein paar Kräuter dran geben, aber da muss man eben nicht mehr unbedingt so viel Salz dran machen.
Mhm. Oder irgendeine Gewürzmischung, die man sich irgendwo gekauft hat, wo man auch nicht genau weiß, was sind da für Kräuter verarbeitet.
Ja, ich meine, da sollte man schon genau auf die Packung draufschauen und gucken, was ist da drin und vor allen Dingen auf hochwertige Qualität zurückgreifen, denn gerade, ich hatte es schon angesprochen, einige Gewürze sind ja sehr teuer und gerade in solchen Gewürzmischungen puncht man auch manchmal ganz gerne. Mhm. Also gerade bei Safran zum Beispiel, gibt es auch Alternativen.
Den gibt es manchmal genauso, sehr preiswert, wo man sich wundert, ja, wie die Preisunterschiede zustande kommen. Ne?
Ja, natürlich, aber wenn es kein echter Safran ist, ich meine, Safran, da muss man jeden einzelnen Faden mit Hand pflücken, deswegen sind die so teuer. Und aber da gibt es eben auch billige Varianten, also die auf anderem Wege produziert werden. Und wenn man das natürlich 30-40% von drunter mischt, dann kann man das natürlich zu anderen Preisen anbieten, ist aber keine echte Ware.
Mhm. Was sind denn die Hauptwirkstoffe jetzt von den Kräutern und Gewürzen?
Ja, die Hauptwirkstoffe, das sind natürlich die sekundären Pflanzenstoffe, die insgesamt in vielen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind. Also nicht nur in Gewürzen und Kräutern, sondern auch in vielen Gemüse, Obst und vor allen Dingen im Salat, weil sie auch teilweise sehr empfindlich sind. Und zu diesen sekundären Pflanzenstoffen gehören natürlich auch ganz besonders die in Kräutern und Gewürzen reichlich vorhandenen ätherischen Öle. Und gerade von diesen ätherischen Ölen, da geht ja der Geschmack aus. Und sie werden auch in vielen Büchern als Antibiotikum des armen Mannes beschrieben, weil sie eben diese antibakteriellen oder desinfizierenden Wirkungen entfalten. Das sind sicherlich die Hauptstoffe. Aber es kommen natürlich auch hormonähnliche Stoffe vor. Das sind auch Alkaloide, Gerb- und Bitterstoffe, die zum Beispiel auch die Gallenfunktion anregen und damit eben eine bessere Verdauung gewährleisten. Es sind Farbstoffe, wie zum Beispiel die Carotinoide, Flavonoide, aber auch das Chlorophyll wäre da zu nennen, das wichtige Wirkung im Körper hat. Phenolische Verbindungen sind das. Und natürlich kommen in Kräutern auch teilweise in recht hohen Mengen Vitamine und Mineralien vor. Also gerade wenn Sie die Petersilie oder Schnittlauch, die man ja fast universell einsetzen können, da haben Sie auch recht hohe Gehalte an diesen Wirkstoffen. Mhm. Auch Enzyme kommen vor.
Und ob diese Wirkstoffe nun auch in der getrockneten Kräuter noch enthalten sind oder nicht und wie man die einzelnen Kräuter verwenden sollte, darüber wollen wir nachher noch sprechen, Herr Faulstich. Aber vorweg nochmal die Frage, in den letzten Jahrzehnten hat sich ja die Verwendung von Kräutern und Gewürzen sehr verändert. Also man spricht heute auch sehr gerne von einer mediterranen Küche.
Ja, ganz genau. Und natürlich hat es auch seine Berechtigung. Ich meine, die mediterrane Ernährung gilt ja insgesamt als relativ gesund, zumindest wenn man sie traditionell macht. Leider gibt es da heute auch einige nachteilige Veränderungen, teilweise auch durch einen zu hohen Fettkonsum. Aber diese Gewürze, die in der mediterranen Ernährung typisch eingesetzt werden, wie zum Beispiel Salbei, auch Bohnenkraut, Basilikum, Oregano, Majoran, Rosmarin und Thymian sind sicherlich die wichtigsten. Die haben natürlich hervorragende geschmackliche und auch medizinische Wirkungen. Sie können zum Beispiel schon in den alten Kräuterbüchern nachlesen vom Mittelalter. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Buch, das ist von der Medizinschule von Salerno geschrieben worden. Und darin kann man lesen, dass warum stirbt denn überhaupt ein Mensch, dem Salbei im Garten wächst? Also dann sehen Sie diese Bedeutung verschiedener Kräuter. Und also insofern ist das sicherlich ein großer Vorteil, wenn man diese Dinge regelmäßig mit einbezieht. Und was sicherlich auch ein neuer Trend ist, dass auch immer mehr so die typisch asiatischen Gewürze mit einbezogen werden. Also wie zum Beispiel die Peperoni oder auch Chili. Aber vor allen Dingen auch Ingwer, der sehr gesund ist für den gesamten Magen-Darm-Trakt. Zitronengras wird immer häufiger genommen. Und was sich auch zunehmender Beliebtheit erfreut, das ist die Gelbwurz. Und gerade auch hier haben ganz neue Forschungen, die in den letzten Jahren gemacht wurden, extrem starke antikanzerogene, also krebshemmende Eigenschaften gezeigt. Das hat man aus Studien herausgefunden in Indien, weil in Indien an sich von der Hygiene eine Situation vorliegt, dass man mit rechnen müsste, dass eigentlich gerade Darmkrebs auch häufiger davor kommt. Aber ganz im Gegensatz zu uns haben die Inder ein sehr geringes Risiko. Und dann kam man immer wieder auf den Zusammenhang, dass die eben weltweit den höchsten Konsum von Gelbwurz oder Kurkuma haben. Und dann hat man diese Wirkstoffe daraus untersucht, vor allen Dingen das Kumarin, und hat eben festgestellt, dass wenn man Krebszellen isoliert hat und hat sie eben diesen Wirkstoffen ausgesetzt, dass die überhaupt nicht mehr wachsen konnten, die Krebszellen. Und insofern ist es sicherlich sinnvoll, auch solche Gewürze, die zum Beispiel auch in Currymischungen vorkommen, regelmäßig mit einzubeziehen. Mhm. Oder auch Koriander, ein hervorragendes Gewürz, was auch eben ganz starke antibakterielle Wirkstoffe, über sehr stark antibakterielle Wirkstoffe verfügt. Und gerade das ätherische Öl, man hat zum Beispiel, ich glaube, in Amerika hat man diese Untersuchung gemacht. Auf jeden Fall hatte man da mal eine relativ große Salmonelleninfektion und hat das mit den herkömmlichen Antibiotika kaum in den Griff bekommen. Und da hat man einen Professor, der sich damit auseinandergesetzt hat, mit Koriander speziell, der hat das dann mit Korianderöl behandelt und damit hat man es in den Griff bekommen. Also sieht man, welches medizinische Potenzial auch in diesen Gewürzen vorhanden ist. Also insofern kann man, glaube ich, auch bestätigen, dass diese Kräuter und Gewürze wirklich eine Symbiose aus Geschmack und Medizin darstellen. Mhm. Und die ist ja heute wirklich ständig verfügbar. Also wir hatten nie so in diesem Maßstab die Möglichkeit, diese Gewürze auch einzusetzen, vor allen Dingen zu diesen Preisen.
Welche Frage vielleicht den ein oder anderen Kritiker beschäftigt, Herr Faulstich, das ist so die Frage, dass man sagt, es gibt gewisse Gewürze, die in Landesteilen oder auf Kontinenten in dieser Welt nur wachsen oder dort gehandhabt werden, wie zum Beispiel, sage ich mal, der Ingwer oder auch Curry-Gewürze. Und wo man sich fragt, sind die jetzt auch wirklich für den europäischen Organismus, für den deutschen Organismus, weil vielleicht durch die Nahrung werden andere Stoffwechselprozesse ja auch angeregt und in Gang gesetzt. Ist für mich der Ingwer oder auch asiatische Gewürze genau das gleiche für meinen Organismus wie für den Körper eines Chinesen, Japaners oder wo immer auch diese Gewürze benutzt werden?
Ja, also sie haben sicherlich die gleichen Wirkungen auf den Organismus. Also Ingwer ist sicherlich für den Magen-Darm-Trakt als Beispiel ein hervorragendes Gewürz. Also einfach durch seine Verdauungshefte anregende Wirkung. Man kann sich sogar bei Kopfschmerzen auch zunutze machen. Also da hat er schon sehr positive Wirkungen und das ist bei jedem eigentlich gleich. Nur man muss natürlich immer bei Gewürzen und Kräutern auch aufpassen. Es gibt sicherlich auch immer wieder die Situation, dass Menschen auf verschiedene Kräuter und Gewürze, aber auch auf heimische allergisch reagieren können. Auf das eine mehr, auf das andere weniger. Und darauf ist zu achten.
Wenn oder durch Unverträglichkeiten weil wir andere Essgewohnheiten vielleicht auch haben.
Ja, das kann auch auftreten, und aber meistens sind das solche allergischen Symptome. Und wenn man das feststellt, dass man zum Beispiel nach bestimmten Gewürzen mit einem Brennen an der oder Jucken an der Nase reagiert oder auch am After, das kommt auch häufiger vor, oder dass Reizhusten entsteht oder gar Bauchschmerzen oder auch atopische Reaktionen an der Haut, dann sollte man immer auch verschiedene Kräuter und Gewürze im Visier haben und gucken, vertrage ich die wirklich. Aber das ist, das kann auf alle auftreten. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass das bei den Asiatischen gehäuft ist. Was natürlich gehäuft ist, und da sollte man auch schauen, wie man das individuell verträgt, aber Pfeffer wird ja auch schon seit ewigen Zeiten genommen, kommt ja auch aus diesen Ländern und hat sicherlich eine geschmacksverstärkende Wirkung, Pfeffer, aber Er fördert natürlich auch die Durchblutung der Magenschleimhaut durch diese Schafstoffe, die da drin sind. Und das kann also, wenn man es zu stark verwendet, also in zu großen Mengen, auch regelrechte Schleimhautreizungen auslösen. Es kann sogar, wie Untersuchungen zeigen, bis zu leichten Blutungen gehen. Mhm. Und deswegen muss man auch Gewürze immer vernünftig dosieren. Und es scheint natürlich auch, dass gewisse Gewöhnungseffekte auftreten. Zum Beispiel in den asiatischen Ländern, in Indien, wenn man da isst, also die traditionelle Küche, muss man sich viele Taschentücher mitnehmen.
Genau, wenn es heißt mittelscharf, dann ist es für uns Europäer oft schon manchmal unerträglich scharf.
Ja, also da wird ja wirklich Chili teilweise in großen Mengen genommen. Ja. Und das ist für unseren Gaumen einfach kaum noch verträglich. Und aber es treten natürlich auf diese scharfen Gewürze dann auch mit der Zeit gewisse Gewöhnungseffekte auf. Und das spielt dabei sicherlich eine Rolle. Aber ich halte es auch gar nicht für sinnvoll, also Gewürze, also das in diesen Mengen zu verwenden. Ich meine, Gewürze sollen immer den Eigengeschmack der Lebensmittel auch hervorheben. Mhm. Und auch sicherlich neue Aromen entfalten. Aber sie sollen nicht den Geschmack der Speisen verändern oder total verändern. Also, dass man nur noch scharf schmeckt, das ist gar nicht das Ziel. Also, es wäre ja auch schade um hochwertige Lebensmittel, wenn man
oder
das so
vielleicht
wissen.
Nur noch Knoblauch oder...
Ja, oder nur noch Knoblauch wahrnimmt, aber auch da kann man sich Gewürzkombinationen zunutze machen.
Und darüber, da wollen wir jetzt ja gleich drüber sprechen. Wir wollen so einige Pflanzenporträts auch bringen. Wir haben so die heimischen Gewürze wie Petersilie, Schnittlauch, Dill und Liebstöckel uns rausgesucht oder auch die mediterranen Gewürze. Bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich geht's weiter. Da sprechen wir auch darüber, ja, wie Kräuter und Gewürze gekauft und gelagert werden sollten und wie sie vor allen Dingen auch in der Küche angewendet werden sollen. Warm, kalt, frisch, getrocknet. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Gleich geht's weiter hier in unserem Ernährungsratgeber Kräuter und Gewürze. Symbiose von Geschmack und Medizin mit dem ernährungswissenschaftlichen Leiter, mit Peter Faulstich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme auf der 92.4 im Großraum München. Vielleicht hören Sie uns aber auch über Kabel, Satellit oder das Internet. Wir sind auch in einigen DVB-T-Netzen zu hören. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Sabine Böhler, heute im Ernährungsratgeber. Da geht es um Kräuter und Gewürze, die nicht nur unseren Gaumen bereichern, sondern auch unser gesamter Organismus freut sich auf auf die Geschmäcker der einzelnen Kräuter und Gewürze. Ja, sie helfen dazu, dass wir Speisen besser vertragen können, dass sie uns nicht so stark im Magen vielleicht liegen. Aber Kräuter und Gewürze tragen auch zur Immunabwehr. Sie stärken unseren gesamten Organismus, beugen der ein oder anderen Krankheit vor, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Krebserkrankungen. Kräuter und Gewürze richtig dosiert bereichern unsere Nahrung, bereichern unseren gesamten Organismus. Wir wollen jetzt uns einzelne Pflanzen angucken, zusammen mit meinem Gast Peter Faulstich. Er ist ernährungswissenschaftlicher Leiter aus der Malteserklinik von Wegbecker. Herr Faulstich, wir haben gesagt, dass wir jetzt, wenn wir so die Pflanzen ein bisschen porträtieren, dass wir die so in Gruppen ein wenig einteilen. Vielleicht erstmal, was sind das für Gruppen?
Ja, man kann, was wir schon angesprochen haben, sie sicherlich erstmal so in die typisch mediterranen Gewürze oder Kräuter einteilen und dann die mehr die asiatisch orientierten und dann auch die ganz klassischen Würzkräuter, die so hier bei uns schon seit vielen Jahrhunderten regelmäßig benutzt werden.
Genau, dazu gehören Petersilie, Schnittlauch, Liebstöckel, Dill. Auf keiner Fensterbank dürfen sie fehlen oder in keinem Garten. Die Petersilie, fangen wir doch damit mal an.
Ja. Also von den Wirkungen her. Okay, also die Petersilie zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie eben einen relativ hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralien beinhaltet. Und gerade wenn man die Petersilie auch in relativ großen Mengen einbeziehen kann, hat das natürlich gewisse Vorteile. Und die Wirkstoffe der Petersilie wirken auf jeden Fall verdauungsfördernd, auch stoffwechselanregend. Sie haben auch entwässernde Wirkungen. Das kann man sich sogar bei Problemen oder Infektionen in der Niere zu nutzen machen oder in der Blase, weil sie auch diese Bakterien, die da eine Rolle spielen, also deren Ausscheidung fördern. Noch stärker wirken da sogar die Petersilienfrüchte, die setzt man also auch ganz gezielt therapeutisch ein, aber das muss von der Dosierung natürlich richtig gemacht werden. Nicht, dass man das zu hoch dosiert gibt, nämlich dann haben sie auch toxische oder giftige Wirkungen.
Und Petersilie gibt es ja inzwischen auch getrocknet. Ist die frische Petersilie der Getrockneten vorzuziehen oder nimmt sich das nichts?
Auf jeden Fall verliert die Petersilie sehr viel, wenn man sie trocknet. Also ich gebe sie so gut wie überhaupt nicht getrocknet irgendwo hinzu, sondern möglichst immer in frischer Form. Man bekommt sie auch das ganze Jahr durch frisch und da sie viel aromatischer und vor allen Dingen auch bevorzuge ich da die glatte Petersilie, die einfach aromatischer schmeckt und der höhere Geschmackswert zeichnet sich dann auch wieder aus im höheren Gehalt an diesen ätherischen Ölen. Also das kann man auch messen. Mehr Geschmack ist immer mit einem höheren Gehalt auch an diesen günstigen Wirkstoffen verbunden. Aber man kann auch bei der Petersilie, was ich sicherlich ganz gerne ab und zu mache, bei einer Suppe auch gerade die glatte Petersilie wieder auch mit Stängeln hinzugeben und das so ein bisschen mitziehen lassen und dann das Ganze auch abseihen. Das macht also auch einen schönen Geschmack in den Suppen oder gar die Petersilienwurzel verwenden.
Und ein weiterer Klassiker in der deutschen Küche, das ist der Schnittlauch, der sehr wohlschmeckend ist, gerade im Frühjahr, wenn die ersten Pflänzchen aus der Erde herauskommen und der ganz frische Schnittlauch dann auf ein Butterbrot oder Quark. Warum ist der Schnittlauch so wichtig auch für unseren Organismus?
Ist wieder ähnlich wie bei der Petersilie, auch viele Vitamine und Mineralien. Der Unterschied ist, dass es auch eine andere Pflanzenfamilie ist, ein Lippenblütler und die haben also einen relativ hohen Sulfidgehalt. Und diese Sulfide wirken auch wieder krebshemmend, haben eine relativ starke antioxidative Wirkung. Also es sind wieder ganz aktive Schutzmechanismen für die Zelle, die sich da entwickeln. Aber Schnittlauch hat eben auch eine appetitanregende, verdauungsfördernde Wirkung, auch eine blutreinigende Wirkung. Auch der Blutarmut wirkt er entgegen und auch eine leicht blutdrucksenkende Wirkung. Aber auch wieder wichtig, weil diese Sulfide, die da eine wichtige Rolle spielen, selbstempfindlich sind, dass man ihn ganz zum Schluss erst den Speisen untermischt. Sie können sogar schon ein bisschen abkühlen, das ist noch besser. Und dann einfach so auf den Teller, wenn das Essen schon am Teller ist, so frisch drüber streuen oder über das Brot, was Sie gesagt haben. Er lässt sich auch wunderbar in vegetarischen Brotaufstrichen verwenden, in Salaten. Also da kann man das Essen geschmacklich verbessern.
Oder ein Schnittlauch einfach als Schälchen auf den Tisch. Man kann sich selbst dosieren und es wird auch gerade warmen Speisen ganz frisch mit dazugeführt. Etwas, was vielleicht auch gerade Ältere noch gut kennen, das sogenannte Maggikraut, den Liebstöckel, wo man eher als junge Frau gewarnt wird, nimm ja nicht zu viel. Es ist auch zu lesen in Büchern, dass die gesamte Pflanze verwandt werden kann. Doch der ein oder andere schreckt manchmal ein bisschen vor dem Gebrauch von Liebstöckel zurück, weil er sehr intensiv ist. Warum?
Ja, er hat schon einen sehr intensiven Geschmack. Deswegen wird er auch häufig als natürlicher Geschmacksverstärker bezeichnet. Aber da hat man wieder einen Einfluss durch die Zubereitung drauf. Also wenn man ihn, also im Gegensatz zu den bisher angesprochenen Gewürzen, ist beim Liebstöckel ja so, dass er da der Geschmack profitiert, wenn man ihn so einige Zeit mitkochen lässt. Also er entwickelt er so richtig sein Aroma. Und aber auch, da kann man das Kraut verwenden, aber man darf ihn natürlich nicht zu hoch dosieren, weil dann kommen die Bitterstoffe zu stark zur Geltung und das Essen verliert dann eher.
Aber der Liebstöckel, wenn ich richtig informiert bin, der eignet sich doch sehr gut dann doch zum Konservieren, zum Trocknen. Und dass ich den das ganze Jahr über damit meine Suppen zum Beispiel oder andere Speisen bereichern kann.
Ja, also beim Liebstöckel ist es so, dass er auch im getrockneten Zustand seine Inhaltsstoffe gut bewahrt und den kann man auch sehr gut getrocknet, sogar eingefroren verwenden. Das ist okay, ja.
Eingefroren bekommt man heutzutage ja auch Petersilie und auch Schnittlauch schon. Mhm. Was halten Sie von dieser Konservierung?
Ja, ist mit Sicherheit besser, auch bei diesen Kräutern, wie wenn man sie trocknet. Mhm. Also da behält Petersilie und Schnittlauch auf jeden Fall deutlich besser den Geschmack, aber trotzdem ist nicht zu vergleichen mit frisch.
Mhm. Kommen wir noch zu einem Gewürz, das gerade auch in der Konservierung bekannt ist. Gerade früher hat man ja auch viel Gurken konserviert und Gurken ohne Dill, das war ja undenkbar. Ja. Gerade die schönen Dillblüten auch, die auch sehr wohlschmeckend sind. Was wird heutzutage am meisten genutzt von der Dillpflanze?
Ja, natürlich vor allem das Kraut. Aber man kann, wie Sie auch schon sagen, vom Dill auch sehr gut die Samen gerade zum Einmachen verwenden. Beides ist wertvoll. Und beides hat eben auch einen sehr hohen Gehalt an ätherischen Ölen, die wiederum auch diese Wirkung haben, dass sie antioxidativ sind, also auch wieder die Zellen schützen. Dill zeichnet sich auch durch harntreibende Wirkungen, also entwässernden Wirkungen aus. Die Verdauung wird gefördert und vor allen Dingen hat Dill auch eine sehr stark blähungs- und krampflösende Wirkung.
Mhm.
Der Appetit wird auch angeregt, aber auch Keimhemmung und dadurch kommt auch wieder diese konservierende Wirkung zustande.
Mhm. Dill wird gerne für Gurken angewandt, auch bei frischen Gurkensalaten. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, oh, die Gurke, die spricht den ganzen Tag mit mir. Also die Gurke scheint eine Pflanze zu sein, das für den einen oder anderen schwer verdaulich ist. Trägt die Dill dazu bei, zur Verträglichkeit, gerade auch von frischen Gurken, von Salatgurken?
Ja, auf jeden Fall. Also Gurken gehören häufiger zu den Lebensmitteln, die Probleme machen im Darmtrakt. Und da kann man sich natürlich diese blähungs- und krampflösende Wirkung, auch die sekretionsfördernde Wirkung von Dill sehr, sehr gut zunutze machen. Und dadurch wird mit Sicherheit die Bekömmlichkeit gesteigert. Aber man sollte eben auch schauen, vielleicht einen Schritt noch vorab, wenn man merkt, dass man Gurken zum Beispiel ungeschält nicht gut verträgt, dass man vielleicht die Schale entfernt und dann funktioniert das auch schon häufig besser.
Jetzt kommen wir zu einer weiteren Gruppe von Gewürzen, nämlich Sie haben zusammengefasst Knoblauch, Meerrettich und Kresse. Warum?
Ja, das sind ja auch alles Pflanzen, die sich auszeichnen durch einen relativ hohen Gehalt an diesen schwefelhaltigen Verbindungen und auch wieder ein ähnliches Wirkstoffspektrum haben. Also gerade auch Knoblauch, Meerrettich und Kresse haben sehr starke antibakterielle und antivirale Eigenschaften, teilweise sogar antimykotische, ja sogar alle drei. Mhm. Das kann man sich wieder in der Konservierung vieler Lebensmittel sehr gut zu Nutzen machen.
Und antimykotische Wirkung müssten wir erklären.
Pilzhemmende
Wirkung.
Ja.
Und das ist wieder auch wichtig für Menschen mit Darmpilzen oder meinen Sie Pilze, die sich vielleicht auf Lebensmittel gebildet
Beides.
Haben könnten? Beides.
Also sie verlängern die Haltbarkeit, haben aber auch einen günstigen Einfluss auf die Darmflora und drängen auch Pilze im Darm zurück, also so, dass sie zu einer gesunden Darmflora beitragen.
Mhm.
Aber haben eben auch stärkende, abwehrstärkende Wirkungen. Also das Wirkstoffspektrum und auch die Wirkungen von diesen Pflanzen sind extrem vielfältig. Also man kann zum Beispiel auch in den alten Kräuterbüchern, auch gerade wieder aus dem Mittelalter heraus, schon nachlesen, dass wurde Meerrettich zum Beispiel ganz gezielt als Antibiotikum des armen Mannes. Ich weiß jetzt nicht, wirkt auch bei Frauen, aber so steht es halt drin. Ja, als Antibiotikum des armen Mannes beschrieben und das kann man sich sehr gut zu Nutzen machen. Ich meine, so ist er ja sehr scharf. Aber er verliert sehr schnell die Schärfe, wenn er der Luft ausgesetzt ist. Deswegen sollte man ihn zum Beispiel in Joghurt frisch reinreiben und wenn man dann eben diesen Meerrettich-Joghurt regelmäßig zu sich nimmt, kann man zum Beispiel auch, wenn man so einen leichten Rachenkatar hat oder sowas, das damit sehr gut in den Griff bekommen, weil ein Antibiotikum wirkt ja nur gegen Bakterien, aber diese Stoffe wirken eben auch gegen Viren, die eigentlich oft bei diesen Infektionen die größere Rolle spielen. Ähnlich wie Knoblauch.
Mhm. Oder auch der Zwiebel spricht man ja auch ähnliche Wirkungen.
Ja, auch die Zwiebel wirkt und man kann das sogar alles sehr gut kombinieren und damit die Wirkung auch noch verstärken. Auch die Kresse zum Beispiel hat ganz stark desinfizierende Wirkung, insbesondere die Kapuzinerkresse, was man sich auch wieder bei Blasenbeschwerden oder Infektionen im Nierenbereich zu Nutzen machen kann.
Was man sich dann aber manchmal gar nicht so richtig vorstellen kann, Herr Faulstich, wenn ich Knoblauch, Meerrettich, Kresse, die Kapuzinerkresse meiner Nahrung zuführe, dann ist das oft sehr wenig, eher, was ich benutze, damit eben der Eigengeschmack meines Nahrungsmittels auch durch das Gewürz nicht überdeckt wird. Und trotzdem hilft das?
Gerade diese sekundären Pflanzenstoffe zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eben teilweise in den Lebensmitteln in sehr geringen Dosierungen vorhanden sind. Aber viele Wirkstoffe wirken teilweise in geringen Dosierungen. Das sogar manchmal intensiver wie in hohen Dosierungen. Das zeigt ja auch die Homöopathie. Wir arbeiten also sehr viel auch auf homöopathischer Basis und es wird ja auch oft abgestritten, weil das so geringe Dosierungen sind. Aber wir sehen, dass wir viele Medikamente auf dieser Basis absetzen können und genauso positive Wirkungen sehen. Mhm. Und das ist ähnlich auch bei Gewürzen. Natürlich muss man immer schauen, welche Wirkung will ich jetzt haben. Ich meine, gerade bei Knoblauch gibt es ein ganzes Spektrum an Wirkungen. Er wirkt auch blutdrucksenkend zum Beispiel. Er wirkt blutreinigend, blutverdünnend. Er wirkt antithrombotisch, auch das ist bekannt. Der Fettspiegel wird günstig beeinflusst. Er wirkt herz-kreislauf-stärkend. Und einige dieser Wirkungen treten auch schon in geringen Dosierungen auf. Andere wiederum braucht man eine etwas höhere Dosierung.
Mhm. Können Sie einen Tipp geben, gerade was die Verwendung von Knoblauch betrifft, der vielleicht gerade in der deutschen Küche eher sparsam verwandt wird, wegen des lästigen Geruches, ja, okay, dann, mit dem man dann seinen Mitmenschen sich aussetzt oder auch nicht aussetzen möchte. Stimmt es, dass ich, wenn ich nach einer Knoblauchmahlzeit vielleicht eine Milch oder etwas anderes zu mir nehme, dass dann diese Ausdünstungen nicht so stark sind über die Schleimhäute?
Also ich denke, da gibt es bessere Möglichkeiten wie Milch, aber schwächt es vielleicht auch etwas ab. Aber man kann zum Beispiel auch den Keimling so, wenn man das durchschneidet, also diesen Keimling, der in der Mitte drin ist, entfernen. Der ist sehr intensiv. Mhm. Und was sich gut bewährt hat, eben ist mit anderen Kräutern oder Gewürzen zu kombinieren oder sie im Nachhinein zu speisen. Petersilie schwächt zum Beispiel den Knoblauchgeschmack ab. Auch Ingwer, also kommt der auch, dünstet der auch nicht mehr so stark aus. Oder was man nachher, was viele auch machen, dass man zum Beispiel Dillsamen kaut. Auch das schwächt sehr stark den Geruch ab. Oder eben auch Kardamom. Mhm. Also der neutralisiert wohl den Geruch von Knoblauch am stärksten. Mhm. Aber es ist nicht jedermanns Sache, das dann nachher zu kauen. Aber man kann sich zu Nutzen machen und auch von diesen Gewürzen dann die verdauungsfördernden Wirkungen sogar ausnutzen. Mhm. Also es gibt schon einige Möglichkeiten, aber okay, natürlich ist es manchmal schwierig in einigen Büros dann, wenn man da zu sehr nach Knoblauch, aber man sollte es halt vielleicht einfach gering dosieren oder eben, wenn das absolut nicht geht, alternativ auf Bärlauch zurückgreifen. Auch Bärlauch kann man ja auch gut konservieren, zum Beispiel als Pesto, auch eingefroren, auch regelrecht mit Öl im Gläschen einfrieren, da hält er sich auch ganz gut und Bärlauch hat ähnliche Wirkstoffe wie Knoblauch, aber dünstet nicht so stark über die Haut aus.
Jetzt kommen wir schon ans Ende unserer Sendung. Ich würde Sie gerne noch auf den Einkauf und Aufbewahrung von Kräutern ansprechen und vielleicht gerade im Hinblick auch auf den mediterranen Kräuter, die ja in den letzten 20, 30 Jahren so richtig Einzug genommen haben in unserer Küche.
Also auf die, wie sie am besten gelagert werden sollten.
Genau, wie ich sie einkaufe, auch den Basilikum, den gibt es ja heute, gehört zu einem Einkauf, wenn man bestimmte, vielleicht Tomate, Mozzarella machen möchte, gehört der frische Basilikum dazu oder auch Oregano, Majoran, Bohnenkraut gehört einfach getrocknet in den Gewürzschrank. Aber der ein oder andere hat sie auch als Pflanze im Garten. Wann verwende ich vielleicht was und wie sollte ich meine schönen Pflanzen, die jetzt auch anfangen zu blühen, ja, wie sollte ich sie konservieren?
Ja, der große Vorteil ist ja heute, dass man in den meisten Supermärkten heute sogar schon diese Kräuter, die Sie genannt haben, auch frisch bekommt.
Genau, ja.
Und Basilikum zum Beispiel im Töpfchen oder auch Oreganum, Majoran, Rosmarin, das ist an sich kein großes Problem, die kann man im Töpfchen bekommen, auch Thymian. Sicherlich ist es auch sinnvoll, was Sie angesprochen haben, dass man, wenn man so ein kleines Stückchen Erde zur Verfügung hat oder einen eigenen Garten vielleicht sogar, dass man viele dieser Kräuter selbst anbaut, also eine kleine Kräuterspirale macht oder sowas, weil die meisten sind mehrjährig, die müssen nicht groß gepflegt werden und das ist sicherlich was sehr, sehr Schönes, wenn man dann so einen kleinen Kräutergarten hat, wo man von zehren kann und es dann noch frisch verwenden kann. Aber natürlich sind auch diese angesprochenen Kräuter wie Oreganum, Majoran, zählt dazu Rosmarin, Thymian auch Salbei, wobei sich beim Salbei durch das Trocknen der Geschmack verstärkt. Also der Bittergeschmack kommt dann stärker zur Geltung, das ist nicht jedermanns Sache. Aber auch Bohnenkraut ist sehr gut geeignet. All diese Kräuter kann man sehr, sehr gut trocknen oder eben in einer italienischen oder Kräutermischung eben auch getrocknet schon kaufen in diesen Mischungen. Basilikum, das ist nicht so zum, der verliert zu viel durch das Trocknen. Den sollte man also tatsächlich frisch verwenden oder eben auch wieder als Pesto eher.
Mhm. Oder man kann den, glaube ich, auch gut einfrieren, den Basilikum.
Basilikum kann man auch einfrieren, aber verliert auch einiges an Geschmack. Mhm. Also wenn man ihn wirklich so ein Töpfchen bekommt, ist es vorteilhafter. Mhm.
Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal die Frage, warum sind Kräuter und Gewürze eine Symbiose aus Geschmack und Medizin, Herr Faulstich?
Ja, vielleicht kurz noch, wollte ich noch die Frage beantworten, auch weil das ist noch ganz wichtig, diese Lagerung. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass man diese Gewürze trocken und kühl lagert. Möglichst auch luftdicht und dunkel, weil viele haben die so direkt über der Küchenzeile, über dem Herd am besten noch in Gläschen, in hellen Gläschen. Da verlieren sie natürlich viel an Aroma. Also das ist, dass man das vernünftig lagert, das ist sehr wichtig. Warum ist es eine Symbiose? Ich denke, ich habe es aufgrund dieses Wirkstoffspektrums angesprochen, und das bestätigt die neuere Forschung, dass viele Gewürze und Kräuter über eine große Vielzahl an diesen sekundären Pflanzenstoffen verfügen. Dazu zählen eben diese Geschmacksaroma, Duft- und Farbstoffe vor allen Dingen. Und diese Stoffe regen den Stoffwechsel an, haben also viele günstige Wirkungen insgesamt auf den gesamten Verdauungstrakt, einschließlich der Verdauungssäfte. Und über diese Mechanismen wirken sie auch sehr günstig auf die Grundfunktionen im Organismus. Dazu zähle ich vor allen Dingen das Verdauungssystem, das Immunsystem. Ein intaktes Verdauungssystem trägt auch maßgeblich zum gesunden Immunsystem bei, weil mindestens 70-80% der Zellen, die für das Immunsystem wichtig sind, im Darm lokalisiert sind. Ganz wichtig ist auch das Herz-Kreislauf-System. Auch da hat man positive Wirkungen über diese Pflanzen. Auch die Entgiftungssysteme werden angeregt, also manche Kräuter, gerade auch wie Koriander haben zum Beispiel sehr stark entgiftende Wirkung, auch der Liebstöckel, den wir genannt hatten, Petersilie. Sie wirken auch günstig auf das Nervensystem, das habe ich jetzt noch nicht so angesprochen, aber einige Gewürze zeigen auch regelrecht stimmungsaufhellende, aphrodisierende Wirkungen sogar, ist zum Beispiel von Vanille oder Muskat bekannt. Die Durchblutung wird angeregt und damit hat man sogar günstige Eigenschaften auf den gesamten Zellstoffwechsel bis hin zum Knochen- und Gelenksystem. Und somit kann man zusammenfassen, dass aus diesem Spektrum heraus eben die Selbstheilungskräfte im Körper verbessert werden und man wirklich gute Chancen hat, dass die Kräuter und Gewürze zu einer harmonischen Einheit von Körper, Geist und Seele beitragen.
Vielen Dank, Peter Faulstich. Das war der Ernährungsratgeber hier bei Radio Horeb. Danke, dass Sie meinen Fragen Rede und Antwort standen. Alles Gute nach Bad Brückenau, nach Hessen. Auf Wiederhören.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen und natürlich auch bei den Zuhörern. Alles Gute.
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Sendung, mit dem Ernährungsratgeber, wir haben über Kräuter und Gewürze gesprochen, Symbiose von Geschmack und Medizin, Lust machen auf frische Kräuter, auf Kräuter, die Sie vielleicht in Ihrem Gewürzschrank aufbewahren, wo Sie sagen, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich mir das ein oder andere Kraut überhaupt zugelegt habe. Vielleicht haben Sie auch Freude zu sagen, ja, ich lege mir auch jetzt wieder wieder frische Kräuter zu oder bringe mein Kräuterbeet draußen wieder neu in Schuss. Kräuter und Gewürze tragen es dem gesamten Organismus da, bereichern unsere Speisen. Möchten Sie diese Sendung nochmal in Ruhe hören, dann rufen Sie den CD-Dienst an. Man schickt Ihnen gerne einen Mitschnitt zu. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7520. Der Hörerservice hält alle Informationen zu Radio Horeb und zur Sendung für Sie bereit. Vielleicht möchten Sie auch Kontakt aufnehmen mit der Malteserklinik von Wegbecker. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 0700 7525 7525. Vielleicht kramen Sie ja jetzt das ein oder andere Kräuterbuch heraus. Viel Freude beim Lesen und beim Studieren der Wirkstoffe. Das wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.